Du, Sebastian?
Ja, Dieter?
Ich habe gerade Urlaub gebucht, jetzt dauert's nicht mehr lang. 5-Sterne-Hotel, All-You-Can-Frühstück, Zimmer mit Blick Richtung Meer und das Beste, neben dem Infinity-Pool gibt's auch noch einen Whirlpool auf der Dachterrasse mit Blick über ganz Barcelona.
Grauslich.
Bitte, Barcelona ist doch nicht grauslich.
Nein, nicht Barcelona.
Was, ich? Nur weil ich nackert drin lieg?
Nein, geh bitte. Nein, der Whirlpool. Der Whirlpool ist grauslich.
Geh, verdirb mir nicht die Vorfreude auf meinen Urlaub. Bitte, Sebastian, red mir das jetzt nicht madig.
Na, kannst du auch ins Meer gehen. Das ist sicher hygienischer.
Bist du sicher?
Naja, eigentlich nicht. Aber einer, der es wissen könnte, ist heute unser Gast. Dr. Alexander Blecki. Lieber Alexander,
zur Visite bitte.
Ja, grüß euch. Ihr habt euch unterhalten über Whirlpool, ne? Spannende Geschichte. Whirlpools sind in der Tat, wenn sie nicht wirklich ausgezeichnet gepflegt werden, was also heißt, also die ganze Wasserchemie passt, ja? Die Desinfektionschemie passt, ja? Temperatur passt und alles, ja? Dann ist es gut möglich, als gesunder Mensch sich in sein Whirlpool zu setzen. Aber sie sind sehr empfindliche Bäder, wenn man so sagen will. Und wenn also hier manche Parameter nicht stimmen, zum Beispiel eben zu wenig Desinfektion oder Stehzeiten, wo also eine eklatante Vermehrung von Bakterien passiert, weil das Wasser nicht bewegt wird und. Ja. Und kein Austausch stattfindet, auch kein Wasseraustausch. Man sollte auch immer ein bisschen Wasser tauschen. Dann kann es sich also zu einem interessanten bakteriellen Süppchen entwickeln. Nicht? Und dadurch, dass ja das Wasser in Bewegung ist, auch durch Luftblasen, nicht? Das ist ein Ozeaning, kommt es also zur Bildung von Aerosolen. Das sind also so kleine unsichtbare Dämpfe, wenn man so sagen will, die aber durchaus Bakterien, weil die auch so klein sind, mitnehmen können. Und dann sitzt man also in dieser Wolke von diesen Aerosolen mit entsprechenden Bakterien und muss die zwangsläufig einatmen.
Hui.
In der wissenschaftlichen Literatur, in der Fachchinesischen sozusagen, in Hygiene-Papers, da gibt es jede Menge beschriebene Geschichten, die mit Whirlpools zusammenhängen. Der Hintergrund ist dabei immer eine Wartungsproblematik. Nicht? Ein Einsparen oder Standzeiten ohne entsprechend Aufhitzen des Wassers, das ist auch eine Witze, ist auch sehr hilfreich zum Abdecken von Bakterien. Nicht? Also Hitze ist immer gut, wenn man so will. Und Whirlpool ist natürlich körperwärmer und das ist natürlich eine optimale Geschichte. Man darf nicht vergessen, der Mensch ist von Kopf bis Fuß besiedelt mit Bakterien, die natürlich dann auch in dem Wasser sich logischerweise wiederfinden. Aber das ist jetzt für einen gesunden Menschen überhaupt kein Problem. Das ganze Leben mit den Mikroben ist für einen Menschen prinzipiell einmal kein Problem. Interessant wird es ja nur dann, wenn das Immunsystem nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Also ganz kleine Menschen und ganz alte Menschen, also Säuglinge sind nicht ganz top und die alten Menschen auch nicht. Und wenn man die beiden Altersgruppen in ein Whirlpool setzen, das wäre suboptimal für die Gesundheit.
Okay, das heißt, ich müsste aufpassen, mit wem ich in den Whirlpool steige.
Ja, das sollte man sollte immer aufpassen, mit wem man wohin steigt. Nicht nur ins Whirlpool. Ja.
Verstehe. Okay, nur wieder was gelernt. Vielen Dank.
Ja,
super.
Aus hygienischer Sicht ist immer gut. Ja. Licht auf deinen Schauen, obwohl es so ausschaut, das ausschauen soll. Ne? Immer günstig.
Ich kann mich da auch dunkel an einen Fall 1999, also ich kann mich nicht selbst daran erinnern, sondern es gibt einen Fall aus den Niederlanden im Jahr 1999 bei einer Blumenmesse. Wo so ein Whirlpool doch zu einem großen Legionellose-Ausbruch geführt hat.
Ja, das stimmt. Wir brauchen aber gar nicht nach Holland. Das hatten wir in Wels auch schon. Ja, und auf der Welser Messe haben wir genau die gleiche Problematik. Damals waren die Whirlpools noch relativ neu und eine Attraktion. Die Hersteller oder Aussteller, ne, der hat das natürlich dann immer wieder ausbrossen, das Wasser, das ist gut aus dem Becken. Nur das ganze Schlauchsystem hat er nicht ausgelassen. Whirlpool besteht ja aus einem Becken, aber noch viel mehr Schläuchen. Ja, und da ist auch überall Wasser drin. Das sind natürlich auch so Rippenschläuche, ne, geht man ja alles. Und da bleibt dann das Wasser stehen, nicht? Und das ist genau das Problem. Und der hat dann brav immer frisches Wasser eingefüllt, der gute Mann. Vielleicht nicht der große Chemiker gewesen, der Mann, nicht? Oder Sport wahrscheinlich, nicht? Wie auch immer. Aber in den Schläuchen hat sich in der Zwischenzeit das Wasser natürlich in eine Bakteriensuppe verwandelt, Legionellen, ja. Und bei der nächsten also Messe war das dann natürlich super. Und so war das in Holland auch, ne? Da ist man dann draufgekommen, so toll ist da doch nicht das Whirlpool. Aber wenn man es eben, wie gesagt, noch einmal Whirlpool, ja, Vorsicht, wenn man den Eindruck hat, das ist nicht irgendwie gut gepflegt, dann lieber großen Bogen herum. Wenn das aber wirklich in einem Setting ist, wie in den österreichischen Thermen oder so, da sind heute lauter Profis am Werk. Ja, also die fehlen diese Geräte auch nicht. Aber man sieht immer wieder auch, wie es einmal in Brünnland seine Geschichte war, nicht? Die Filtersysteme müssen immer wieder ganz topfit sein. Und wenn da nur ein kleines Leakage ist, gibt es schon ein Problem. Und die hatten dann auch Legionellen im Badewasser. Ne? Schwimmen in Legionellen ist prinzipiell möglich. Ja? Man sollte halt nicht viel herumspritzen und das auch nicht einer. Nein, aber der Angriffspunkt der Legionellen ist die Lunge.
Kommen wir vielleicht vom Thema Whirlpool und Legionellen nochmal zu deiner Person. Ich habe dich ja als Student an der MedUni Wien kennenlernen dürfen, das war circa so 2010. Also ich war Student, du Vortragender. Womit beschäftigst du dich momentan?
Ich bin von der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene gewechselt in die Erhaltungsstruktur des Hauses. Das macht die Firma VKMB. Hier gibt es eine akkreditierte Inspektionsstelle für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, die immer in engster Zusammenarbeit mit der Krankenhaushygiene natürlich schon gearbeitet hat. Und der Kollege, der also vorher hier diesen Platz innehatte, wollte dann wirklich einmal so mit 69 in Pension gehen.
Sowas.
Ja, sowas aber auch. Ne? Und ich war immer schon auch einer seiner Ansprechpartner in diesen technischen Hygienefragen. Da geht es dann auch um die Lüftung und solche Dinge sind da auch mit von der Partie. Und ich habe mich dann irgendwie dazu bereit erklärt. Ja, es ist finanziell ja kein Versprechung gewesen und die Arbeit muss einer machen, der sich auskennt, weil man muss sich einmal vorstellen, wenn man in eine Universitätsklinik mit damals 2000 Betten hygienisch betreuen muss und soll und man kann sich nicht verlassen darauf, dass die Geräte wie Sterilisatoren und Desinfektoren, dass diese Geräte einwandfrei funktionieren, dann können wir eigentlich nur mehr zusparen. Dann ist die Arbeit auch an der Krankenhaushygiene, die auch im klinischen Bereich viel unterwegs ist, wird verunmöglicht, mehr oder weniger. Es muss eine Basis da sein und für diese Basis sorge ich jetzt. Ja. Das heißt, alle Geräte, Instrumente oder was auch immer aufbereiten, was mit Patienten in Kontakt kommt oder auch zur Diagnostik dienen, nicht? Diese ganzen Glaswaren, die müssen auch wieder penibelst sauber sein, weil sonst haben wir da viele Diagnosen. Nicht? Und für das sorge ich jetzt. Nicht? Das heißt, ich mache jetzt die technische Hygiene. Berate aber oft nebenbei, muss man dazu sagen, weil wir schon so wenig sind. Nicht? Der Fachkräftemangel ist auch in unseren Medizinermangel und Pflegemangel ist ja durchaus ein Thema, aber wir sind schon sehr wenige Hygieniker, die auch außerhalb vom Krankenhaus Menschen beraten, die also das brauchen, kollegialen Kollegen, die Ambulatorien oder Ordinationen und. Also ich bin da sehr umtriebig, weil die Kollegenschaft außen auch und die Patienten letztendlich und das geht hygienische Beratungsleistungen am brauchen. Ne?
Ich habe eine ganz allgemeine Frage. Ist die Wahrscheinlichkeit größer, als Hygieniker Zwangsneurotiker oder als Zwangsneurotiker Hygieniker zu werden?
Das ist eine gute Frage. Aber je näher man sich mit der Thematik beschäftigt, umso mehr wird schon klar, dass es eine Menge an übertriebener und falscher Hygiene gibt, die also weder nützt, eher mehr schadet als nützt. Und bei mir zu Hause gibt es eigentlich außer einem Händedesinfektionsmittel oder einem Hautantiseptikum keine Desinfektionsgeschichten. Wir haben einen ganz normalen Haushalt mit Garten und allen möglichen und auch zwei Kinder. Das Händedesinfektionsmittel war deswegen wichtig, weil die Kinder in dem Alter vom Kindergarten gerne die Souvenirs nach Hause bringen, nicht Neurovirus und andere Durchfallserreger. Ja. Deswegen haben wir unseren Kindern relativ früh mit dem Eintritt in den Kindergarten auch die Händedesinfektion beigebracht. Das war aber kein Problem, die haben das eh lustig gefunden. Das heißt, Heimkommen nach dem Kindergarten waren Hände desinfizieren und wir sind wirklich über die ganze Zeit ohne Übertragungen und Ausbruch also zu Hause über die Runden gekommen. Also das haben wir und natürlich auch Hautantisättigung, ja, weil natürlich dort eine kleine Wunde, da eine kleine Wunde, sowas gibt es natürlich immer. Und impfen tue ich auch teilweise meine Kinder selbst, ne? Das werde ich in meinem Fachgebiet auch. Und deswegen haben wir natürlich diese Ausrüstung zu Hause. Das war es aber schon. Mehr mag man nicht. Und von all diesen Dingen kann ich nur abraten, von desinfizierenden Geschirrspülmittel und gut desinfizierendes Waschmittel und gut desinfizieren. Das ist Mumpitz. Erstens funktionieren die Dinge nicht, wenn Sie in einen Drogeriemarkt gehen und ein Fläschchen finden, wo draufsteht, tötet 99% aller Bakterien ab, dann ist das super, nur keine Desinfektion. Ne? Wir fordern für die Desinfektion eine Reduktion um 5 Lockstufen. Das heißt, wir bräuchten 99,999 Reduktion im Dezimalsystem. Also das ist lieb, was die alle da verkaufen, aber das hat mit Desinfektion im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu tun. Aber man kann natürlich immer ein Geschäft machen, das ist eh klar. Mit der Angst lassen sie immer was machen. Und wie gesagt, also als Hygieniker oder als Mikrobiologe darf man natürlich, ist man eigentlich meistens kein bakteriophober Typ. Ja. Wird man nicht zum Neurotiker. Nein, indem man nämlich erkennt, wie wichtig diese Mikroben auch für das gedeihliche Leben des Menschen selbst sind. Ne? Sag nur Darmverdauung, nicht? Ohne die ganzen Bakterien funktioniert es nicht. Und auch die anderen süßen Dinge, die es so gibt, ähnliche Produkte, die man am besten täglich zu sich nimmt, in ganz kleinen Mengen, die aber meistens auch nur Milchsäurebakterien enthalten. Das ist ein sehr netter Gedanke, aber da kann man also in Wien ein Kübel Wasser anfüllen, nach Italien von und in die Adria leeren, das hat ungefähr den gleichen Effekt. Aber ja, es ist klein, es ist teuer und extrem gutes Marketing, muss man sagen. Und natürlich, und dann wissen wir ja aus der Medizin, den Placebo-Effekt, den gibt es. Das heißt, wenn ich mir täglich sowas Gutes tue, dann muss er gut sein. Und das funktioniert auch. Und das ist auch ein Teil eines mitunter Heilungsprozesses oder zumindest des Gesunderhaltungsprozesses. Wenn die Psyche gesund ist, ist ja mal viel getan, ne?
Manchmal hat man den Eindruck, Hygieniker warnen stetig vor Problemen, werden aber erst dann wirklich ernst genommen, wenn was passiert. Also zum Beispiel beim Ausbruch einer Infektionserkrankung. Fühlst du dich manchmal wie ein Rufer in der Wüste?
Oh ja, oh ja. Das ist eben systemimmanent in der Hygiene. Nicht? Die Hygiene, ich vergleiche es manchmal so wie mit der Polizei. Nicht? Wenn sie die Polizei am Straßenrand stehen, nicht mit dem Radargerät in der Hand, nicht wie es eigentlich keiner haben. Wenn der Einbrecher bei Ihnen an der Tür herumwerkelt, ne, da hätten wir alle gern, dass schon die Polizei idealerweise gleich hinter Ihnen steht oder neben Ihnen oder vor Ihnen. Ne. Und so ähnlich ist es mit der Hygiene auch. Ne. Natürlich, die Hygiene hat schon auch gewisse Kontrollfunktionen, schauen, dass Prozesse richtig laufen, das sind die wichtigen Dinge. Und da ist man natürlich dann nicht so gern gesehen, weil da schaut man natürlich schon ein bisschen zu, wie läuft es dort, wie machen die was, ist das hygienisch wirklich, passt es oder gibt es da vielleicht doch keine oder andere Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist also die Radarpistole, da ist man eher nicht so gern gesehen. Wenn der Hut natürlich brennt, dann sollte man eigentlich bestenfalls schon auf der Station schlafen. Also, dass man immer verfügbar ist. Man muss auch die Menschen mögen, nicht? Weil wir sind halt so. Wenn keine unmittelbare Gefahr droht, dann sind wir immer sehr relaxed oder negieren die manche Dinge, die sich am Horizont abzeichnen. Und wenn es aber dann soweit ist, nicht, dann ist natürlich Feuernsache. Dann muss einer her.
Aber hast du manchmal den Eindruck, die Leute fürchten sich fast dann quasi zum Telefon zu greifen und die Krankenhaushygiene zu informieren, weil sie schon vielleicht wissen, ja ganz perfekt ist das im Vorfeld nicht gelaufen auf unserer Station und jetzt haben wir den Salat.
100% wissen kann ich das ja nicht. Ich wäre erst, wenn es soweit ist, dann informiert. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich nicht so eine Scheu gibt. Das kommt auch darauf an, wie man sich bei den Kontrollen irgendwie verhält. Weil natürlich, wenn man hier natürlich auf extrem wichtig unterwegs ist und vielleicht eben noch mit seinem Fachwissen dementsprechend angibt, nicht, dass ich gebalten bin, dann wird man natürlich vielleicht erst relativ spät informiert, nur wenn es absolut nicht mehr geht. Ja, weil man dann ein unangenehmer Typ ist. Ja. Wenn man versucht, auch in der Hygiene sich als Partner zu präsentieren, dass man sagt, ja, ich verstehe das Problem, weil ihr habt nicht die Zeit für dieses oder jenes, dass das immer perfekt funktioniert. Aber was ist, wenn wir es anders positionieren, wenn wir den Prozess ein bisschen anders gestalten, dann würde das besser funktionieren. Dann merken die Leute, es geht nicht darum, dass man ihnen auf die Finger klopft, sondern dann merken sie natürlich, hoppla, der sieht das mit einem anderen Blickwinkel, der hat noch nicht diesen Tunnelblick, der, wie alle, beim Tischler wackelt der Türstock. Ne? Das sind so ganz normale Dinge. Dort, wo man arbeitet oder wo man auch zu Hause ist, da sieht man die Dinge nach einer gewissen Zeit nicht. Und so ist es auch im Krankenhaus. Es geht niemand ins Krankenhaus und ich habe den Vorsatz, heute mache ich hygienisch am Blödsinn. Ne? Das muss man mal postulieren und das ist auch so. Aber natürlich, es gibt dann auch diese Betriebsblindheit, die Dinge laufen, weil sie immer schon so gelaufen sind. Und niemand hat die Zeit, heute darüber zu reflektieren und zu philosophieren, können wir das vielleicht anders machen oder ist das gescheit, wie wir das machen. Prinzipiell sind die Prozesse ja nicht schlecht aufgestellt. Ja, das ist ja viel gewachsenes Erfahrungswissen und das funktioniert prinzipiell gut. Aber es ist immer wieder schön, einen Blick von außen drauf zu werfen und dann doch die Kleinigkeit da und Kleinigkeit dort zu sehen und auch eine kleine Veränderung wieder zu evozieren. Und wenn man das in einer gewissen partnerschaftlichen Art macht, dann ist der Erfolg eigentlich meistens abgezeichnet. Aber natürlich auch Strukturmängel muss man beheben. Ich war ja auch in anderen Krankenhäusern viel unterwegs, nicht? Und man kommt ja dann auf Sachen drauf, da fängt einem schon der Direktor am Parkplatz ab und sagt, sie müssen halt unbedingt in die Küche gehen. Sag ich, wieso? Was machen wir zwei in der Küche? Ne? Er sagt, na, kochen kann man nicht, aber schauen Sie nach den Fußboden an. Ne? Mir fallen schon die Fliesen runter, aber ich kriege kein Geld zum Sanieren, weil angeblich braucht man das nicht. Ne? Es gibt schon auch so Situationen, da muss man dann natürlich massiver unterstützen und entsprechend geharnischte Briefe oder Statements schreiben, Gutachten schreiben, damit dann was passiert, weil oft die Steuerung von Systemen, von Leuten durchgeführt wird, die zwar Steuern gelernt haben, aber das System nicht gelernt haben.
Also gehen wir mal ganz kurz ein bisschen weg aus dem Krankenhaus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit der U-Bahn fahre, dann beobachte ich oft, dass immer noch sehr viele Menschen in ihre Handinnenfläche niesen. Also diese quasi so als Superspreader-Fläche verwenden, anstatt in ihre Armbeuge zu niesen. Dabei haben wir ja eigentlich spätestens während der Covid-19-Pandemie das richtige Niesen und Händewaschen eigentlich alle gelernt. Dachte ich zumindest. Ja. Weil das Thema Hygiene da ja unweigerlich auf einmal in den Mittelpunkt gerückt ist. Hat sich seither im Gesundheitswesen eigentlich nachhaltig was verändert oder sind wir da inzwischen wieder beim Status quo?
Naja, Gesundheitswesen ist ein ganz großes Wort. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich großartig viel verändert hat. Ja, das ist auch zutiefst menschlich, nicht? Es ist vorübergezogen, ja. Die Virenkarawane ist weitergezogen und man ist wieder dort. Man kann wieder zum Normalbetrieb zurückkehren und das sind die meisten zum Normalbetrieb zurückkehren. Aber das mit dem Niesen und das mit dem Husten, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Dieses Husten und Niesen Handverhalten, das haben sie schon als kleines Kind gelernt. Das war schon ein Fortschritt zu früher, wo das nicht getan wurde. Ja? Ja. Aber natürlich, jetzt dieses Verhalten zu ändern, das ist nicht einfach. Ne? Hygiene und Verhaltensänderung, das ist ja relativ oft miteinander gekoppelt. Und das ist ganz schwierig, also das Verhalten zu ändern. Und die Großhirnrinde, ne, der Cortex weiß schon auch, da muss man die Ellenbeuge machen. Ne? Ja, aber soweit ist automatisiert Handverhalten. Und da nenne ich mich gar nicht aus. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Auch ich erwische mich natürlich auch immer wieder, dass ich mir natürlich einmal die Hand vorhalte. Gut, ich weiß mir da natürlich zu helfen. Gut, in der U-Bahn habe ich auch kein Desinfektionsmittel mit. Aber da ist eigentlich Gott sei Dank relativ selten. Aber wie auch immer, ja, ich leide unter diesem Verhalten, weil das ist gut eingelernt und es ist gar nicht einfach, sich das abzugewöhnen. Ne? Das ist wahrscheinlich mit dem Rauchen aufhören noch leichter.
Okay, das heißt, da müssen wir einfach im Kindergarten ansetzen.
Korrekt. Da müssen wir ganz früh ansetzen. Deswegen sind ja auch diese frühkindlichen Pädagogen wahnsinnig wichtig, weil die bahnen natürlich viele Dinge an und wenn es dort richtig auf die Schiene gesetzt wird, dann fährt das richtig. Mhm. Ja, aber wehe, wenn nicht, dann fällt es immer falsch. Ne?
Gut. Kommen wir vom allgemeinen Verhalten wieder zu deiner Person.
Ja.
Was freut dich an deinem Beruf besonders? Und in welchen Situationen wärst du vielleicht lieber nicht Hygieniker?
Ja, die Frage verstehe ich. Die Antwort würde euch ein bisschen enttäuschen. Ich bin das wirklich gern jeden Tag.
Aber das ist doch eine schöne Antwort. Das ist was macht, was einem gefällt. Das finde ich überhaupt nicht enttäuschend.
Ich bin natürlich genauso der Wissenschaft angehöriger Mensch und Facharzt. Ne? Und wenn dann eben der amerikanische Präsident erzählt, nicht, weil man kann das Desinfektionsmittel auch trinken, wie er ja einmal gesagt hat. Ne? Natürlich bei mir fallen dann auch die Sicherungen nicht. Ich meine, der Kampf gegen die Dummheit oder Ignoranz und Präpotenz, das ist was mich natürlich aufregen kann. Wenn jemand wieder besseren Wissens Dinge behauptet, die einfach ein Blödsinn sind, nicht? Das macht mich natürlich fertig. Ja? Aber prinzipiell mache ich den Job sehr gerne. Ich habe, glaube ich, genügend Maß an Geduld. Man braucht, glaube ich, auch eine gewisse Liebe zu den Menschen und auch Verständnis. Ich bin halt ein hoffnungsloser Optimist und glaube auch an das Gute im Menschen. Und dass manche halt nicht so mit Intelligenz ausgestattet sind, das ist eine Tatsache. Erstaunlicherweise ist das aber gar keine Frage vom Beruf. Man trifft da interessanterweise in allen Berufsgruppen Menschen, die sehr intelligent sind und sehr rasch verstehen, worum es geht. Ich mache ja auch Bauhygiene. Das heißt, ich muss mich auseinandersetzen mit im besten Fall Diplom-Ingenieuren, Ingenieuren, aber ich stehe auf der Baustelle oder auf einer Baustelle und es geht wirklich um die harten Fakten da manchmal. Und da steht auch der Polieren in mir und im Krankenhaus wieder die Reinigungskräfte. Ne? Aber auch da, ich sage Ihnen, da gibt es großartige Leute, die wirklich verstehen, was sie tun, warum auch die Wichtigkeit und auch die richtigen Fragen stellen. Und das sind gescheite Leute dabei, definitiv. Und es gibt halt das andere Ende der Skala auch. Und die Matura oder auch ein Studium ist nicht immer Garant, dass das dann sozusagen, ja. Ich glaube, dass Lernen und Lernen können noch nicht automatisch für soziale Intelligenz, dass das nicht unbedingt Voraussetzung oder schnelle Auffassungsgabe, nicht? Manche sind nicht gerade schnell, nicht? Aber prinzipiell mag ich es jeden Tag gern.
Schön.
Ja, wirklich schön. Wir haben jetzt eine lustige Rubrik, die nennen wir unsere Schnellraterunde. Also eigentlich ist es ja eine Schnellantwortrunde. Du musst jetzt nicht reduzieren auf ein Wort oder so, sondern einfach kurz Assoziationen.
Das schaffe ich nicht. Wie ihr merkt, das schaffe ich ja gar nicht.
Ich würde es auch nicht schaffen. Okay, ready?
Mhm.
Super. Papierküchenrolle oder Schaumstoffschwamm?
Beides Vor- und Nachteile. Papierküchenrolle nicht, ist in der Herstellung natürlich mit der Umwelt und so, mit den Blechen, braucht man nicht diskutieren. Sollte man auch nachdenken. Ne? Aber hat auch ihre Vorteile, ist auch klar. Nicht? Jeder kennt es, jeder weiß, dass es seine Vorteile hat. Wie schon weg und in Mistkleber fertig. Küchenschwamm braucht man auch, überhaupt meistens die raue Seite, wenn wieder mal was anbrennt ist. Ne? Der kann natürlich zu übleren Gerüchen führen, weil natürlich auch ein ewiges Feuchtgebiet und ewige Feuchtgebiete sind für Bakterien immer super. Kann man aber super aufbereiten. Ne? Die meisten haben eine Mikrowelle zu Hause, backen sehr nass, eine Minute in die Mikrowelle, es dampft und zischt da drinnen und diese Hitze, die sich entwickelt, sterilisiert oder desinfiziert diesen Schwamm und man kann ihn weiterverwenden, ohne dass er stinkt.
Wow, super Lifehack, danke. Cool. Der häufigste Hygienefehler im Krankenhaus in einem Wort.
Händehygiene. Das Problem an der Händehygiene, seit Semmelweis, ist immer nur das Gleiche. Ne? Man kann es nicht delegieren. Wir haben ja keinen Automaten für Händehygiene. Wir können die Hände nicht anschaufen, aufbereiten lassen und dazwischen andere nehmen. Also das ist das Problem. Man muss es selber machen. Zur richtigen Zeit, mit der richtigen Methode, mit dem richtigen Mittel. Also die Mittel haben wir, die Methode ist auch, die unterrichten wir, aber hauptsächlich zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Technik selber machen. Ja.
Wenn wir schon bei den Händen sind, Hände schütteln oder Ellbogencheck?
Ich denke auch hier in Zeiten einer Pandemie oder Epidemie, schon im mikrobiologischen Labor, geben wir uns auch nicht die Hand. Wir geben uns nicht die Hand, weil wir ständig mit Bakterien arbeiten, also da gehen wir das auch nicht. Wir grüßen uns freundlich so und geben uns gar nichts, weder Ellbogen noch die Hände. Ja? Das ist einfach ein Behavior in der Mikrobiologie. Ja? Im normalen sozialen Leben gebe ich jedem die Hand, weil kann man es ja nachher sofort desinfizieren, wenn ich müsste. Es ist halt eine Frage der Kultur. Nicht? In Japan verneigt man sich und wir geben uns die Hand. Wie gesagt, und ich flüchte mir gar nicht, wenn die Hand zu geben, weil wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe ein Problem jetzt auf die Hände, dann muss man dort die Hände desinfizieren. Und dafür gibt es auch zum Beispiel in Krankenhaus so Kickelflaschen. Nicht? Die haben im Arzt Kittelbenchgate oder im Passag wurscht, das ist so ein kleines Flaschen. Das heißt, egal wo ich bin, unabhängig von jedem Spender, und ich kann mir die Hand desinfizieren. Und ich vermittle aber dem Patienten, dass ich ihn kulturentsprechend begrüßt habe. Ja? Das darf man ja nicht vergessen. Nicht? Da geht es schon wieder um Arzt-Patienten-Beziehung. Nicht? Das spielt ja auch eine Rolle. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge. Eine Arzt-Patienten-Beziehung ist ganz was Wichtiges. Weil der Patient soll mir ja auch die Wahrheit sagen. Das muss er vielleicht sagen, nicht einmal seiner Frau erzählen. Ja? Mit der Pandemie natürlich ist es schon gescheit, nicht jedem, dass wir uns alle ständig gegenüber die Hände geben, weil natürlich das ist, trägt natürlich zur Weiterverbreitung bei Erreger bei. Aber wie jetzt haben wir keine Pandemie. Ja.
Das Erste, worauf du achtest, wenn du ein Krankenzimmer betrittst?
Ich mache da so einen Rundumblick und da sehe ich gleich, sind die Dinge irgendwie geordnet, hat alles seinen Platz, liegt irgendwo Staub, wenn man reinkommt, sieht man unter die Betten, nicht? Ist ja die größte schon der Lurch oder ist das alles sauber? Also ein schneller Rundumblick und man erkennt eigentlich gleich, wie der Laden läuft. Nicht? Das ist auch, wenn ich auf eine Station gehe. Nicht? Ich komme auf eine Station und da sind die Dinge geordnet, auch wenn nicht viel Platz ist, aber da gibt es einen Wagen und auf dem Wagen herrscht eine Ordnung. Nicht? Und dann kommst du wieder auf Stationen, da hat man das Gefühl irgendwie, die wissen nicht genau, ne? Und das alles einfach so unordentlich und halb abdeckt oder nicht ganz oder gar nicht oder da Kraut und Rüben, da hat man, weiß man schon ungefähr, wie man steht.
Wenn ich im Lift stehe und jemand niest neben mir, bringt es mir was, wenn ich die Luft anhalte?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ja, weil wenn ich jetzt, aber da muss ich halt auch schnell sein. Ne? Weil wenn man sich damals überlegt, welche Luftgeschwindigkeiten beim Niesen entstehen, da sind wir mit einem Auto gut unterwegs. Ja? Das heißt, da muss ich blitzartig die Luft anhalten. Wenn ich aber jetzt gerade ausgeatmet habe, ist das eine schwierige Nummer. Ja, also ja, wenn man eine gute Technik hat, sozusagen.
Also man müsste ein Apnoe-Liftfahrer sein.
Ja, so in der Art, ja. Aber natürlich, wenn ich nicht einatme, werde ich natürlich weniger Erreger auch einatmen. Das ist ganz klar. Ja.
Und zum Entspannen empfehle ich?
Sauna. Sauna oder Urlaub am Meer sitzen und einmal nichts denken, einfach aufs Meer schauen, solche Dinge. Aber auch Lesen entspannen.
Okay, und wenn du dann im Urlaub bist und in einem Hotel, kannst du dann von deinem beruflichen Wissen abschalten oder durchleuchtest du den Raum mit einer Schwarzlichtlampe?
Nein, ich bin völlig entschuldigt, ja. Das lernt man in dem Fach. Nicht? Ich meine, man muss schon unterscheiden. Nicht? Krankenhaus und, oder Gesundheitssystem, wo kranke Menschen sind, die man besonders schützen muss, da ist die Hygiene ganz wichtig. Aber in Urlaub, ich bin eigentlich so halbwegs gesund mit meinen 62 Jahren, meine Frau auch und die Kinder sowieso. Ja, no problem. Natürlich, ja, wenn alles dort verträgt ist, oder ich meine, wenn man beim Lokal vorbeigeht und in die Küche schaut und dort schaut es aus, oder man sieht schon irgendwie, da gibt es sogar Ungeziefer, über das brauchen wir nicht diskutieren, aber das reicht der Hausverstand. Da muss man kein Hygieniker sein.
Im Hotel gibt es ja oft Teppichböden. Also, wie sind die aus hygienischer Sicht zu beurteilen?
Ja, Teppichböden sind natürlich eine spannende Geschichte. Ja. Deswegen habe ich mein Reisegepäck erinnerlich immer Hausschlafen, falls es in den Hotel keine gibt. Also Teppichböden, da müsste man wieder ins Detail einsteigen. Ne? Es gibt Teppichböden, die kann man sehr gut reinigen und sogar desinfizieren. Aber je mehr Flor, ne? Also je höher der Flor ist, ne? Umso schwieriger ist er. Ne? Also die kurzen, ganz niedrigen Teppiche, oder jetzt gibt es auch sehr, der ist fast hart, der Teppich, der nimmt da nichts an. Ne? Also da steht da, wenn man Wasser ausleert, stehen die Wassertropfen am Teppich wirklich als Tropfen. Also es gibt heute schon tolle Produkte, ja, und da braucht man es nicht flüchten. Aber natürlich, so ein klassischer Hochflorteppich, wo man dann einsinkt, das ist ja nett, ja. Aber natürlich barfuß darüber rennen muss nicht sein.
Wiener Leitungswasser oder Mineralwasser aus der Flasche?
Nein, Leitungswasser. Ich meine, wir haben wirklich eines der besten Leitungswasser der Welt. Unser Wasser ist prinzipiell aus der Leitung ein Tafelwasser. Das kann man servieren. Ja? Das machen ja die Wirten. Ja? Das entspricht höchsten hygienischen Ansprüchen und ist auch geschmacklich attraktiv. Ja? Also dieses Wasser liebe ich natürlich. Ich trinke nicht zu Hause, außer mein Glas Rotwein hier und da oder doch mal öfter. Ne? Trinkt man nur Wasser. Leitungswasser. Ich schleppe doch nicht irgendein Wasser aus dem Supermarkt in irgendwelchen Gebinden, die dann noch schwer auch noch dazu sind, trage ich nach Hause und habe eigentlich kein anderes Wasser, als ich zu Hause sowieso habe. Also das verstehe ich prinzipiell nicht. Und die Bärung, wir haben auch so einen Automaten, wo man dann mit Kohlendioxid, CO2, da also Kohlensäure einblasen kann und dann bärt das auch. Nein, also eine Unsicht. In Wien Wasser im Supermarkt zu kaufen, das ist wirklich auch eine gewisse Art von nicht nachdenken.
Hast du auch einen Tipp für den Umgang mit Leitungswasser zu Hause? Was soll man da beachten, vor allem wenn man es trinken will?
Leitungswasser ist ein lebendiges Element, ist nicht keimfrei. Auch aus der Bergquelle heraus ist das Wasser nicht steril. Ne? Wir sterilisieren Wasser im Krankenhaus oder bei der Pharmaindustrie, ne? Aber wenn man das trinkt, dann weiß man, dass das nicht dasselbe ist. Ja? Steriles Wasser schmeckt also wirklich extrem fad. Ja? Wasser ist per se nicht steril, auch unser Trinkwasser muss es auch nicht sein. Es gibt dafür die österreichische Trinkwasserverordnung, die regelt ganz klar, was darf drin sein, was darf nicht drin sein und in welchen Mengen darf was drin sein. Das ist auch ein hohes Gut, unsere Trinkwasserverordnung. Aber man muss bedenken, das Wasser muss fließen, weil sobald es in der Leitung steht, vermehren sich natürlich diese Bakterien, dann wird es natürlich auch wärmer, das Wasser, das kalte Wasser bleibt in der Mauer ja nicht kalt. Das heißt, Wasser in der Leitung stehend ist keine gute Idee. Wasser muss in irgendeiner Weise fließen.
Kommen wir noch zur beliebten Kategorie Kurioses und Persönliches. Was war die kurioseste Erfahrung, die du in deiner Laufbahn bisher gemacht hast?
Ja, den habe ich nicht selber erlebt, aber gelesen in einem britischen Journal. Da ist ein junger Mann depressiv und macht einen Selbstmord. Versucht, indem er, glaube ich, vom ersten Stock auf die Straße springt. Ja. wie zu erwarten, nachdem er nicht einen Köpfer gemacht hat, wie zu erwarten, ist er nicht tot, sondern hat natürlich mehrere Verletzungen am Bettenbruch und dann dort was gebrochen, da was gebrochen. Liegt im Krankenhaus. Ja, so weit, so gut. Und bekommt im Krankenhaus eine Infektion mit Legionellen. Der war aber noch nicht duschen, weil der ist ja nur eingetipst herumgelegen. Also wo kriegt er die Legionellen her? Ne? Bis sie drauf gekommen sind, dass ihn immer auch eine Tante besucht. Und die hat aus der Kirche das Weihwasser mitgenommen und ihn damit immer besprüht und besprenkelt, ne? Damit also der Heilungsprozess gut vonstatten geht, mit göttlicher Hilfe. Und so ist der arme Kerl zu Legionellen gekommen. Das ist kurios. Und auf das draufkommen nämlich, das ist ja, das ist auch kurios. Also, und das war eben, wie gesagt, eine Publikation wert und das ist wirklich, also das ist kurios. Ja. Aber manchmal läuft es halt so, man muss immer auch das Ungesehen kalkulieren.
Ja, es gibt ja auch dieses belebte Wasser, das ist eine österreichische Innovation, wo der Nachweis der Wissenschaft auch noch nicht völlig geglückt ist.
Ja.
Aber Geld verdienen ist ganz gut.
Natürlich, natürlich. Das ist, hat auch mit Glauben etwas zu tun. Und wenn die Menschen daran glauben und dann durch weißes Glauben den Liter mehr trinken, als sie normal trinken gehen, ja, ist auch schon geholfen.
Die Niere freut sich.
Genau. Na, nicht nur die Niere, nicht überhaupt die ganze Entgiftung, ja. Das funktioniert alles wesentlich besser. Also, was ich weiß, da hat sich kein wissenschaftlich messbarer Unterschied zwischen Leitungswasser, Produkt A, Produkt B und so weiter ergeben.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Ja, in Wahrheit eigentlich Frieden auf der Welt, dass sich die Menschen endlich verstehen. Ja. Entsetzlich, was sie jetzt wieder abspielt und das bringt Wasser Leid, ja nur Leid. Und es wird meistens nichts besser dazu. Deswegen ist eigentlich Frieden schon das höchste Gut, was man haben kann. Und das ist ja das Tolle an diesem Projekt Europäische Union. Ne? Das ist in Wahrheit eine Friedensunion. Auf diesem Kontinent hat es die blutigsten Kriege gegeben. Erst dieses Projekt schafft es, dass hier der Krieg eigentlich schon langsam denkunmöglich wird untereinander. Ja? Von außen, die Bedrohung hat zugenommen, definitiv. Aber dass heute noch Deutschland gegen Frankreich kämpft oder wir gegen Italien, lauter solche Dinge, ne? Ich meine, dort fahren wir auf Urlaub hin und bekämpfen uns nicht. Und wir verstehen einander auch. Wir sind ein Kulturkreis und das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also dieses Friedensprojekt, das kann man nur sehr mit aller Kraft unterstützen. Und deswegen ist der Frieden wirklich das Wichtigste. Damit ist auch möglich Armutsbekämpfung, bessere sanitäre Umstände. Dafür brauchen wir überall den Frieden. Ohne Frieden können wir nichts verbessern, definitiv. Ja.
Hey. Schön. Oh, danke für die schöne Schlussmessage. Schön.
Ja, Herr Dr. Blecki, lieber Alexander, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Hygiene und darüber hinaus und vor allem für deine Zeit.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Danke auch allen, die zugehört haben. Klicken Sie auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform Ihrer Wahl und kommen Sie zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von Med Media.